So, willkommen zurück. Unser Slot hier vor der dann wohlverdienten Mittagspause. Natürlich vom Zeitrahmen etwas kürzer. Das spannende Thema Test, wie im richtigen Leben. Ein bisschen weniger Zeit fürs Testen und mehr Zeit für Entwicklungsthemen. Wir reden nochmal über das Thema Bild, automatischer Bild. Einmal werde ich gleich die Neuerungen vorstellen. Dann haben wir auch noch hier einen kleinen Praxisbericht, wie man überhaupt zum ganzen Thema automatischem Bild kommt. Der automatische Bild ist natürlich Voraussetzung, dass wir eigentlich als Tester möglichst jeden Morgen eine frische, testbare Version haben. Idealerweise ist die schon vorinstalliert auf einer virtuellen Maschine, dass ich direkt jeden Morgen loslegen kann als Tester und meine Bugs an den Entwickler melden kann. Und idealerweise sind die Bugs so gemeldet, dass der Entwickler sie immer reproduzieren kann und niemals Probleme auftreten. Und ja, es geht. Und der Testmanager, den ja hier noch wenige Leute nutzen, den wollte ich da auch mal dann in den Vordergrund rücken. Aber gucken wir uns erstmal das Thema Bild so an, was es da in dem Bereich Neues gibt in Visual Studio mit dem Team Foundation Server zusammen. Es gibt ja dieses neue Fenster Team Explorer. Wer das noch nicht gesehen hat, das sieht so ein bisschen aus wie eine Webseite, weil es gibt jetzt so Bereiche, in die man reingehen kann, wie zum Beispiel das Thema Bild. Dann ist man drin, dann kann man wieder rausgehen mit so einem Zurückknopf oder man geht dann halt auf Home. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man immer nicht weiß, wo bin ich gerade und wo kam ich gerade her und zweimal zurück bin ich jetzt wieder dort und oder doch nicht. So. Und dann gibt es diesen Bildbereich. Es gibt zum einen die Bilddefinition. Wer nutzt alle schon Bild im Team Foundation Server? Kurze Frage. Ja, noch etwas weniger als die Hälfte, okay. Man kann da mehrere Bilddefinitionen haben, weil man vielleicht verschiedene Anlässe hat, warum man einen Bildprozess braucht. Es gibt vielleicht den Bildprozess, der nach jedem Einchecken loslegt. Es gibt vielleicht den Bildprozess, der einmal am Tag loslegt. Und deshalb kann man hier verschiedene Builds anlegen für verschiedene Teilprodukte oder ganze Produkte. Und als Teil dieser Bilddefinition gibt es ein paar Neuerungen. Zum einen kann man jetzt Builds tatsächlich auch vorläufig pausieren. Das heißt, er merkt sich zwar, dass zum Beispiel Leute eingecheckt haben und er eigentlich hätte bauen sollen, aber er tut es jetzt gerade nicht, weil wir vielleicht am Bildserver irgendwelche Arbeiten machen. Kann man es vorläufig pausieren und kann es danach wieder einschalten. Dann werden alle Builds, die er sich gemerkt hat, alle Bildaufträge abgearbeitet. Und dann gibt es im Bereich Trigger noch etwas Hübsches. Wer das hier schon mal gesehen hat, wird sehen, da gibt es eine neue Option. Beim Bereich Trigger gibt es ja die Möglichkeit, erstmal optimistisch zu sein. Optimistisch heißt, wir wollen nach dem Einchecken möglichst schnell feststellen, ob was kaputt gegangen ist. Das heißt, es wird eingecheckt, der TFS redet mit dem Build-Server, der Build-Server holt sich den neuesten Stand, Continuous Integration, kompiliert alles durch, lässt Tests laufen, alle möglichen Qualitätstools, die man so einschalten kann. Man kann ja die Code-Analyse dazuschalten, Unit-Testen und alle anderen Arten von Tests dazuschalten. Man kann mittlerweile so eine Architektur-Diagrammprüfung dazuschalten. Alles anwerfen und dann kommt am Ende die E-Mail, du lieber Entwickler hast es kaputt gemacht, aber dann ist ja auch schon eingecheckt. Das ist also der optimistische Variante, es ist ja dann schon kaputt und eingecheckt. Wenn wir das lieber pessimistisch haben wollen, das kam auch im letzten Server, gibt es den Gated-Check-In. Gated-Check-In ist so eine Art Türsteher-Modus. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Gated? Begattert? Begittert. Also einchecken hinter Gittern funktioniert dann so eben, dass erst der Build-Server aufgerufen wird. Der Build-Server macht diesen ganzen Build-Prozess, alle Validierungsschritte und nur wenn das geklappt hat, wird in dem Namen des Eincheckenden eingecheckt und sonst eben nicht. Damit stellt man sicher, dass es tatsächlich heil da ankommt. Blöd ist natürlich nur, wenn der Build-Prozess sehr lange dauert und wenn man sehr viele Leute hat, die einchecken. Und der neue Modus, den man jetzt hier wählen kann, ist, man kann sagen, er soll das bitte kumulieren. Also ja, ich möchte den Gated Check-In haben, aber ich möchte, dass du immer drei Eincheck-Vorgänge zusammen durchkompilierst. Das heißt, wenn permanent Leute einchecken, wird er immer drei Eincheck-Vorgänge, drei Change-Sets zusammennehmen und wird das einmal verifizieren. Wenn es klappt, checkt er das ein. Dann ist ja kein Problem da, wenn alle drei Änderungen zusammengewürfelt funktioniert haben. Wenn es nicht geklappt hat, geht er sie nochmal einzeln durch und versucht sie dann noch einzeln einzuchecken. Das heißt, kann sein, dass der erste reingegangen ist und die anderen beiden dann nicht. Dann geht er nochmal durch. Soll, wie gesagt, Performance sparen, wenn man sehr lange Bildprozesse hat, sehr viele Leute daran beteiligt sind. Und wenn die Eincheckvorgänge untereinander Auswirkungen haben, würde man das so tatsächlich dann auch merken. Weil er wirft ja sozusagen die Änderungen von mehreren Changesets vorher schon auf dem Build-Server zusammen. Wenn es zu irgendwelchen Konflikten in der gleichen Datei kommt, wird nur der erste erfolgreich einchecken, die anderen nicht. So, das ist die Idee von dem neuen Modus. Wie gesagt, wenn man da zu lange warten muss, heute ist das eine Option, die man sich hier gerne einschalten kann. Ansonsten gibt es dieses neue Fenster halt, das ist ganz nett, weil man jetzt hier einzelne Builds rausnehmen kann und sagen kann, diese Bilddefinition ist mein aktueller Favorit, die wird dann prominent hier hervorgehoben, ich sehe die letzten Ergebnisse hier, rechts ist das neueste Ergebnis, kann ich draufklicken, mir den Bericht ansehen und es ist also hier keine große Änderung, es ist so wie gehabt, die statische Code-Analyse und der Compiler melden Warnungen, Wenn es Tests gibt, werden die hier ausgeführt. Code Coverage wird angezeigt. Das basiert auf einer neuen Engine, die hier eingebaut wurde. Und dann gibt es hier noch die Kompilier- und weiteren Testergebnisse pro kompilierter Version. Ich bekomme natürlich auch die eingecheckten Changesets hier dazu. Wer schon mal an Bildprozessen gebastelt hat, der wird sich freuen, dass es eine Art Mini-Debugging-Lösung gibt. Die befindet sich hier oben. Das ist das Diagnostics-Zugriffsmodul hier. Ich kann also die Logdateien öffnen. Das ist so ein Ordner. Der hat jetzt eigentlich mehrere Logdateien drin. Es gibt einmal so eine Textdatei, die dem Output-Fenster vom Visual Studio weitestgehend entspricht. Das heißt, man kann sich so angucken, was MS Build unter der Haube ausgeworfen hat. Oder ich gucke mir an, was der Workflow, der den Bild tatsächlich steuert, einmal auf dem Bild-Controller und einmal auf dem Agent selber gemacht hat. Das wird über so eine Transformationsdatei transformiert und jetzt sieht man hier eine relativ genaue Ausgabe, alle Parameter, die reingegeben wurden und dann Schritt für Schritt, was genau passiert ist, mit welchen Eingabewerten, also welche Parameter gingen rein, welche Ausgabewerte kamen und kann sich hier durcharbeiten. Es ist immer noch kein richtiges Debuggen, aber wenn man nach einem Fehler sucht im Bildprozess, ist das eigentlich ganz nett. Wer hat schon mal stundenlang nach einem Fehler im Bildprozess gesucht? Okay, die finden das gut? Ja, einige nicken. Passt. Das ganze Bildthema gibt es jetzt auch im Web. Also wenn ich einen Bildprozess starten will oder ihn mir angucken will, dieselben My Favorites sind jetzt auch hier. Das heißt, meine Favoriten werden gar nicht im Visual Studio abgespeichert, sondern sie sind irgendwo auf dem Server gespeichert. Auch das Web weiß, was meine Favoriten sind. Und dann kann ich hier auch reinsehen, mir dieselben Berichte angucken. Also es ist kein großer Unterschied zwischen Web und Windows hier. Auch hier gibt es so das Log-File, wenn man schnell reingucken will. Und jetzt kommt die Frage, wie kriege ich eigentlich einen Bildprozess, den wir hier definiert haben als Favorit, auf unsere Übersichtsseite hier vorne drauf. Wir sehen, der ist ja schon da, der Nightly-Bild, aber wie hätten wir ihn darauf bekommen? Im Standardfall nämlich ist alles hier leer, das heißt, hier wird man nicht sehen, es wäre alles weiß. Und wenn man das hier drauf haben möchte, muss man das zu einem Team-Favoriten ernennen. Also es reicht nicht, dass man es zu meinem Favoriten macht, es muss ein Team-Favorit sein. Der Stern daneben ist nämlich nur für My Favorites hier oben zuständig. Und wenn man jetzt also ein Teamfavorit markieren will, muss man ins Kontextmenü. Das geht nicht über die rechte Maustaste, das wäre zu intuitiv. Sondern es ist hier links ein Pfeil, den man links anklickt. Und dann nimmt man, wie gesagt, nicht das mit dem Sternchen, weil das wäre ja My Favorite, sondern nimmt das ohne Sternchen, ein Teamfavorit. Ja, in dem Fall nehme ich es jetzt mal raus, damit wir sehen, dass es wirklich weg ist. Ja, ist verschollen. Jetzt holen wir es wieder dazu. Linksklick als Teamfavorit hinzufügen. Refresh. Jetzt haben wir es am Ende. Da unten ist er. Also so eine Kurzübersicht des Bildprozesses. Also der Bild ist einfach nur ein bisschen schöner integriert. Es ist leichter hinzuzugreifen. Wenn ein Bild fehlschlägt, dann kann ich den hier direkt anklicken. Ich sehe auch alle Builds, die ich ausgelöst habe hier oben und kann die fehlgeschlagenen nehmen und sagen, versuch doch bitte diesen Bild noch einmal. Retry this Build. Er wird also mit denselben Changeset-Nummern, mit denselben Satz an Daten nochmal diesen Bildprozess versuchen. Es macht natürlich auch dann Sinn, wenn man im Bildskript irgendwas geändert hat und das Bildskript war vielleicht nur kaputt. Ich will aber trotzdem mit demselben Changeset nochmal das Ganze durchlaufen lassen. Dann macht das hier das Retry-Bild, das ist dafür zuständig. Aber meine wirkliche Lieblingsfunktion ist eigentlich was anderes. Dazu muss ich aber erst eine Änderung machen in einem sinnvollen Teil des Quellcodes. Zum Beispiel in einer Testklasse. So. Test. Sehr kreativ. Also ich habe eine Änderung gemacht. Ich möchte die Änderung gleich beim Einchecken verknüpfen mit etwas, woran ich arbeite. Pending Changes. Ich brauche mal aktuell ein Work-Item. Keine Personal Queries found. Wie heißt denn das Work-Item, was ich vorhin im Web angelegt habe? Wir haben doch vorhin für die Druckfunktion Task definiert. Nämlich zum Beispiel die 86 Druckvorschau Dialog entwerfen. Also 86. Ich möchte die jetzt nach ID hinzufügen. Ich hätte auch eine Query aufmachen können und Drag and Drop nutzen können. Das heißt, beim nächsten Einchecken, fertig programmiert ist mein Kommentar. Hängt das jetzt an der 86, eine Codeänderung, das bitte jetzt einchecken. Ja, dauert einen kleinen Moment. Changeset 24 wurde erfolgreich eingecheckt. Das ist sehr nett. Jetzt müssen wir wieder in den Bildbereich rüber. Zurück. Builds. Diesen Build jetzt ausführen. Wirklich ausführen. Build 12 ist gerade gestartet worden. Man kriegt also auch den Status von Builds, die man selbst angefordert hat, entweder manuell wie ich jetzt oder nach dem Einchecken ausgelöst worden sind. Die sieht man halt direkt und kann per Doppelklick in dieses Live-Protokoll reingehen. Wer den Build-Prozess in 2010 schon genutzt hat, der weiß, dass er uns ja auch immer erzählt, welche Change-Set, also welche Code-Änderungen sind neu hinzugekommen und welche Änderungen an den Work-Items gab es eigentlich. Es gibt nur einen kleinen Haken bei der ganzen Geschichte. Man checkt ja neuerdings auf Tasks ein. Das heißt, Microsoft geht ja davon aus, dass wir eine Anforderung hatten, die in Aufgabenpakete, in Tasks runtergebrochen haben und wir checken auf einen Task ein. Der Task heißt dann vielleicht nur Programmiere. So, dann steht später im Bildbericht, fertig ist, Programmiere. Das ist nett, aber der Kontext fehlt irgendwie. Warum tun wir das? Als Tester will ich ja wissen, was es eigentlich zu testen gibt. Und was neu in diesem Bildbericht ist und wirklich schön, hier ist im Bereich Work Items, was ist neu, sieht man jetzt den kompletten Baum. Eingecheckt haben wir zwar auf die 86, aber es hat zu tun mit der 81, das ist der Kontext drüber. Auch wenn man jetzt irgendwie eine große Hierarchie hat von, es gibt ein Ziel, es gibt eine Anforderung, ein Feature, dann wird die ganze Hierarchie mit anzeigen, also alle Parent-Elemente, macht eine Bottom-up-Query, wie es so schön heißt, und zeigt uns zu den Tasks den Kontext an, dass ich als Tester wirklich weiß, was ich jetzt abnehmen kann, welche Anforderung hiervon betroffen ist. Ein bisschen begeistert darf man jetzt sein. Die den TFS schon genutzt haben, die wissen, dass das nicht so schön war bisher. Ne? Ja. Genau, das waren so die Highlights, was im Bildprozess neu hinzugekommen ist. Wirklich nur punktuelle, rausgesuchte Themen, die Microsoft hier verbessern wollte. Für jeden was dabei, insbesondere wenn man schon länger halt mit Builds arbeitet, glaube ich, ist das ganz spannend. Was einige übrigens nicht wussten, das will ich deshalb nochmal schnell zeigen. Man hat jederzeit die Möglichkeit, in dem Start ein Bildfenster ihm zu sagen, er soll nicht die Latest Sources nehmen. Latest Sources heißt ja, nimm jetzt den aktuellen Stand, der auf dem TFS eingecheckt ist, sondern nimm den aktuellen Stand und spiel ein sogenanntes Shelf-Set dazu ein, welches wir jetzt erzeugen. Das ist so ein bisschen wie der Gated Check-In, von dem ich gerade gesprochen habe, nur es handelt sich jetzt um einen sogenannten Private-Build. Ich kann also so damit meine Änderungen, die ich jetzt gemacht habe, privat zum Build-Server schicken, zu unserem offiziellen Build-Server und bitte ihn, kannst du mal gucken, ob das, was ich hier liegen habe, auch bei dir kompilieren würde? Aber sag's bitte keinem im Team, die sollen nicht mitbekommen, dass ich vorher was falsch gemacht habe. Ja, es ist ein privater, geheimer Build. So ein bisschen wie der Gated Check-In, aber es hat keine Pflicht, man kann halt noch direkt einchecken, aber man kann jetzt, wenn man möchte, das vom Build-Server verifizieren lassen, der lässt alle Tests laufen und so weiter, kriegt eine Rückmeldung, die anderen sehen es wie gesagt nicht, und dann kann man einchecken, ruhigen Gewissens oder eben nicht. Private Builds direkt beim Build-Server zu beantragen. Wie gesagt, wie man da hinkommt, war rechte Maustaste auf die Definition, Q-Build, und in dem Dialog wählt man die zweite Option, was wir bauen wollen, mit einem Shelf-Set, erzeugt dann ein neues Shelf-Set von den Änderungen, die wir lokal haben, und man kann ihn sogar bitten, für den Fall, dass der private Build erfolgreich war, darfst du auch einchecken, in meinem Namen. Der Build-Server kann sowas, der kann unter fremden Namen einchecken. Das hat er gelernt. So, das ist so ein bisschen die automatische Build-Story. Das ist wichtig, weil wir brauchen diesen automatischen Build als Input für den Microsoft Test Manager. Wenn wir das nämlich nicht tun würden, weiß der Test Manager später gar nicht, an welchem Build hat er gerade gearbeitet, in welchem Build war der Bug, den wir gefunden haben, in welchem Build haben wir den wieder rausgenommen. Also die ganzen Bildnummern, dass die im Test Manager auftauchen, basieren auf dem automatischen Build-Prozess. Wer noch keinen hat, sollte ihn sich unbedingt anlegen. Die viele Berichte im Team Foundation Server basieren auch auf dem automatischen Build-Prozess. Solange ich keinen automatischen Build habe, aktualisieren sich einige der Qualitätsmetriken zum Beispiel nicht. Also je früher, desto besser einen automatischen Build machen. Es kostet keine 5 Minuten, er kompiliert erstmal nur durch und man kann ihn unendlich ausbauen, Unit-Tests hinzufügen und. Und da kann man sich dann austoben. Wer hat alles einen automatischen Build? Egal mit welcher Technologie. Nur die Hälfte hat einen automatischen Build. Was macht die andere Hälfte? Lokal kompilieren? Hat immer geklappt? Meistens schon, wenn man wach war dabei, ja, nichts vergessen hat. Okay, gut. Ja. Genau, automatische Builds. Zum Thema automatische Builds haben wir hier auch einen Gastvortrag und ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr euch dazu überlegt habt zum Thema automatische Builds, wie ihr da hingekommen seid, wie eure Reise war. Und darfst du zu mir kommen, Wolfgang? Mhm. Und danach gucken wir uns noch den Testmanager danach an, aber erstmal ein paar Live-Erfahrungen. Bitte, Wolfgang. Dankeschön. Sehr gut. Achso, ich wollte ja aufmachen, ja. Ich bin echt nett. Ja.
Danke.
Bitte.
Gut, mein Name ist Wolfgang Strasser von der Firma Cubido und in den nächsten Minuten darf ich ein bisschen was erzählen von unseren Erfahrungen mit automatisierten Builds, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Und bei der Vorbereitung habe ich überlegt, welchen Titel soll ich dem Vortrag geben. Und nachdem ich letzte Woche wandern war in den Bergen, war mir der erste Titel ein möglicher, ja, ein ALM-Ausflug, der unser Leben verändert hat. Und es war wirklich so, unser Leben, unser Programmierleben, unsere Softwareentwicklung hat sich grundlegend geändert, der Prozess in den letzten Jahren. Zweiter Titel war irgendwie, naja, die Geschichte einer Partnerschaft. Wir haben Tools kennengelernt in den letzten Jahren. Die einen haben wir eher mehr geliebt, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist die Geschichte einer Partnerschaft. Und ja, damit die Marketingtechnik auch nicht hinten bleibt, schneller und flexibler mit Visual Studio und TFS ist im Endeffekt die Quintessenz, wo wir in den letzten Jahren darauf hingearbeitet haben. Um was geht's? Ich möchte das Ganze anhand eines Projektes ein wenig erklären. Wir haben mit einem Kunden seit einigen Jahren ein Projekt zur Liquiditätsplanung entwickelt, webbasiert, anfänglich mit ASP.NET, in der Datenbankschicht im Hintergrund SQL-Server, mittlerweile Silverlight als Frontend. Und wir haben das Produkt bei mittlerweile mehr als wie 100 Kunden, internationalen Konzernen weltweit im Einsatz mit rund 12.000 Benutzern. Key Feature von dem Tool ist einfach, es ist sehr, sehr adaptierbar, sehr, sehr konfigurierbar. Der Kunde kann sich das anpassen, so wie er es möchte. Hat für den Kunden natürlich am Mord einen Vorteil. Für den Entwickler auf der anderen Seite ist natürlich die Migration zwischen den einzelnen Releases ein Wahnsinn. Weil natürlich bei jedem Kunden kann das Ganze anders aussehen. Und wir haben da anfänglich sehr, sehr gekämpft, genau mit der Thematik. Anfänglich, ja. Lang ist her, manche werden wahrscheinlich diesen About-Dialog noch nie gesehen haben, weil sie vielleicht zu jung sind. Wir haben angefangen vor einigen Jahren, ja, Visual Studio 2003 und zur Source-Code-Verwaltung SourceSafe. Es hat funktioniert. Ja. Wie haben wir entwickelt? Es hat so ausgesehen, wir haben am Entwickler-PC einmal die ganze Sache übersetzt. Ja. Dann vielleicht einmal F5 gedrückt, ja, funktioniert, passt. Bin Debug-Verzeichnis gewechselt und dann haben wir das Ganze kopiert auf den Webserver. So, jetzt kopiert. Das Ganze waren ein paar Minuten und dann war mal quasi die Release draußen. Was natürlich Vorarbeit noch war, war die Datenbankmigration. Durch die hohe Konfigurierbarkeit war natürlich der Aufwand relativ hoch. Also da waren wir nicht in 15 Minuten fertig, teilweise 1-2 Stunden, manches Mal 1-2 Tage, dass wir wirklich dann das Upgrade-Skript für die Datenbank dann gehabt haben. Ja, der Entwickler hat natürlich das Ganze mit einem super Stempel versehen. Bei mir hat es funktioniert. Leider war es dann nicht immer so, dass das dann wirklich auch auf der Produktivumgebung so funktioniert hat wie geplant. Und es waren dann teilweise so Momente dabei, wo wir uns gedacht haben, irgendwie das muss sich ändern. Das muss doch irgendwie anders funktionieren. Und wir haben nachgedacht und zu diesen Zeiten sind wir zu dem Schluss gekommen, ja, man kann ja was machen. Wir haben ein Batch-Skript gemacht, das uns im Endeffekt den Prozess schon automatisiert hat. Wir haben den Source natürlich ausgecheckt aus unserer Source-Code-Verwaltung, übersetzt, ja, und dann auch zusammengestellt. Also wirklich die Dateien, wo wir gewusst haben, die brauchen wir dann, haben wir dann als fixfertiges oder in einem Verzeichnis dann drinnen gehabt. Was da noch nicht automatisiert war, war die Datenbank-Migration, das haben wir noch manuell machen müssen. Und dann war es zu Zeiten, ja, TFS, erste Version, das wollen wir uns anschauen. War einmal die erste Aussage im Unternehmen und wir haben begonnen, uns ein bisschen kennenzulernen. Jetzt kommt eher der zweite Titel von meinem Vortrag rein, die Geschichte einer Partnerschaft. Und wie ist bei einer Partnerschaft? Das erste Kennenlernen, ja, wenn man jetzt einen neuen Partner, eine neue Partnerin kennenlernt, ist einmal ein Candlelight-Dinner am Anfang, alles ist super, ja, das Essen, auch wenn es nicht so gut ist, an dem ersten Tag, es war perfekt. Ja? Und bei uns war einfach so der erste Punkt, mit dem wir angefangen haben bei TFS, Source Code Management. Ja, es hat super funktioniert. Source Safe Datenbanken waren vielleicht nicht das Gelbe vom Ei.
Du musstest ihn aber erst installieren, den TFS 2005. Und bis dieses Candlelight-Dinner aufgebaut war, hast du 3 Tage warten müssen.
Genau, also das ist ein anderes Thema. Im Endeffekt die Baustelle, dass wir das Restaurant bauen. Ja, also hat ein bisschen länger gedauert. Aber dann war das Candlelight-Dinner, Source Control Management, super. Ja? Dann geht es natürlich weiter, das zweite Date. Ja, es ist noch immer der Reiz da, es ist noch immer romantisch, aber es ist schon ein bisschen mehr Arbeit. Man sieht da im Hintergrund ein bisschen, vielleicht muss ich mir die Nudeln selbst kochen. Aber es ist noch immer, der Reiz ist noch da. Ja. Und das war der Punkt, wo wir angefangen haben, Work-Items wirklich zu definieren, zu verwenden und das konsequent durchzuziehen. Ist natürlich reizvoll, dass ich dann auswerten kann, wie haben sie meine Aufwände entwickelt. Ist aber natürlich so, Aufwand, ja, ist ein bisschen was Lästiges. Und die Spezies Entwickler ist eine besondere, sage ich jetzt einmal. Und man braucht immer ein bisschen Überredungskunst. Und die Zeit, sage ich mal, das Leben geht weiter. Und es hat sich dann ein bisschen ein Alltag eingebürgert. Ja, das Essen ist vielleicht noch auch sehr gut, ja, aber es schaut vielleicht nicht mehr ganz so gut aus. Wenn wir das bei unserem Candlelight-Dinner bekommen hätten, das wäre der beste Eintopf gewesen, den wir jemals gegessen hätten. Ja, der Alltag kehrt ein. Wir haben so super Sachen wie, ich kann Kommentare vergeben bei einem Check-in. Betonung auf, ich kann, ja. Ich muss aber nicht. Wenn ich aber jetzt das so drinnen habe, man sieht da genau zwei Kommentare und zwischen den zwei Kommentaren sind, ich glaube, 4 Versionen übersprungen worden. Was war da wirklich dazwischen? Wie schaut das aus? Was für Änderungen waren da wirklich dahinter? Also relativ schwierig, dass ich das Ganze nachvollziehen kann. Und wir sind da drauf gekommen, ein gewisses Regelwerk und Automatismen sind notwendig, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Ich werde mir hoffentlich bei einem Buffet das irgendwie mit Löffel und Zange holen. Ja? Ich muss das nicht unbedingt zwingend irgendwo hinschreiben. Also da haben wir dann geschaut, welche Schritte kann ich durchführen und wie sinnvoll oder wie viel drucke ich wirklich dem Entwickler gleich einmal aufs Auge. Und dann natürlich, das Leben geht weiter, dranbleiben. Wir haben dann gesehen, es sind noch andere interessante Dinge, die wir verwenden können. Branching verwenden wir sehr, sehr intensiv bei unseren Projekten, weil wir einfach gesehen haben, es macht Sinn. Ja? Continuous Integration war einmal ein Anfang, dass wir wirklich nach jedem Check-in das Ganze machen. Wir sind aber dann schlussendlich dazu übergegangen, eher in Richtung Gated Check-in das Ganze zu überführen. Build Workflow, haben wir gesehen, ist ein sinnvolles Tool, komme ich dann gleich noch im Detail dann drauf. Testing natürlich, einerseits Unit-Testing, automatisierte Tests, aber auch die Unterstützung für das manuelle Testing ist ein sehr, sehr guter Faktor, weil man das Ganze natürlich nachvollziehbar dann im TFS drinnen hat. Und die Gated Check-ins habe ich schon erwähnt. Gut, beim Build Workflow für unser Projekt, das ich zuerst kurz vorgestellt habe, wir haben einen Build-Workflow erstellt und den so adaptiert, dass wir möglichst schnell und möglichst flexibel, sage ich jetzt einmal, dann auch ein fixfertiges Produkt dann haben, mit dem wir werken können. Natürlich, was muss ich machen? Ich muss einmal meine Web-Applikation bauen und ich muss auch die Datenbankaktionen durchführen, die Migration der Datenbank. Und da haben wir sehr, sehr viel Hirnschmalz investiert, dass wir diese Upgrade-Skripts auch automatisiert generieren können. Wir haben natürlich, Schritt vorher, den Prozess ändern müssen, damit wir dann wirklich auch kontrolliert unsere Releases nach außen geben. Der Kunde hat Hausnummer Version 2.6 und da ist genau der Datenbankstand drinnen. Und wir wissen, wenn wir von 2.6 auf 2.7 gehen, haben wir genau die Änderungen durchzuführen. Und da haben wir jetzt den Vorteil, es dauert nicht mehr einen halben Tag, es dauert nicht mehr 2 Tage. Wir haben noch 11-12 Minuten ein fixfertiges Setup da.
Kurze Frage, habt ihr das selbst gebastelt oder nutzt ihr diese SQL-Data-Tools, die es jetzt gibt? Die waren wahrscheinlich schon zu spät für euch.
Noch selbst gebastelt.
Also neuerdings gibt es ja die Tools, die das angeblich auch können, vom SQL-Server jetzt nur. Ja.
Noch nicht angeschaut im Detail.
Ja. Okay, aber selbst gemacht ist ja auch schon eine Aussage. Ja.
Und wie gesagt, ja, nach 11-12 Minuten haben wir dann ein Setup da, das einerseits die Applikation neu installieren kann, aber auch die entsprechenden Updates durchführen kann. Was haben wir im Internals, im eigentlichen Build-Workflow geändert? Wir haben sehr, sehr viele Build-Actions selbst geschrieben, damit wir wirklich auch die Datenbankaktionen, Testdaten einfügen können und so weiter und so fort. Der Build-Workflow ist natürlich adaptiert worden, damit das Ganze dann rund läuft. Und das Setup, da vertrauen wir auf den Windows Installer XML Toolset, damit wir dann am Ende eine Setup.exe haben, die wir starten können und dann das Ganze durchführen. Mittlerweile, nach einigen Jahren, sage ich mal, der Evolution in dem Bereich, sind wir irgendwie draufgekommen, ja, die Partnerschaft funktioniert. Wir haben das richtige Tool gefunden, so meinen wir. Wir lernen eigentlich immer wieder neue Seiten an dem Tool kennen. Wir haben auch von der Microsoft die Möglichkeit, dass wir möglichst bald neue Features kennenlernen. Wir waren beim Visual Studio 2012 beim TAP-Programm dabei. Also wir haben vorab schon Versionen gesehen und dort auch Input einliefern können. Und das Ziel dahinter bei einer Partnerschaft, sei es im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch in der Softwareentwicklung, ist natürlich, dass das Ganze dann auch möglichst lange dauert. In dem Fall, ja, goldene Hochzeit, ist natürlich ein Ziel, das man sich setzt. Und wir hoffen auch, dass wir noch lange mit Team Foundation Server und Visual Studio erfolgreich Software entwickeln. In diesem Sinne sage ich danke. Ich hoffe, ich habe mit den Fotos vom Essen nicht allzu viel auf das Mittagessen vorgegriffen. Wenn es Fragen gibt, ich bin Nachmittag eh noch die ganze Zeit da, würde ich sagen, verschieben wir das dann auf die Nachmittagspause.
Prima, danke dir. Jetzt habe ich Hunger. Genau, also ein interessanter Punkt tatsächlich, den auch viele Kunden berichten, wenn sie so einen Team Foundation Server einführen. Man denkt ja erstmal, man kauft sich einfach ein Werkzeug. Das Ding kann irgendwie Dateien verwalten, ein- und auschecken, man kann beliebige Kommentare eingeben, sinnvoll oder unsinnvoll. Aber was man so gar nicht mitbekommt, ist, dass man letztlich irgendetwas, es verändert sich was, es ist ein Prozess. Man ändert auch seinen eigenen Stil, wie man entwickelt. Weil er einem plötzlich jedes Mal sagt, du musst einen Kommentar eingeben, macht man sich drüber Gedanken. Und Microsoft hat so viele kleine psychologische Dinge eingebaut. Zum Beispiel ein Bild, wenn man ihn einrichtet. Wenn man so einen ganz leeren Bildprozess macht, der nur kompiliert, der sagt dann jedes Mal am Ende, keine Testergebnisse. So rein psychologisch, dieses Sticheln. Na, keinen automatischen Test? Na, wolltest du nicht irgendwann? Dann hat man mal so einen automatischen Test, dann sagt er, ah, ist aber eine schlechte Testabdeckung. Das ist immer ganz psychologisch und klein. Also man entwickelt sich selber mit so einem Tool und viele Firmen sagen eben wirklich, wir dachten, wir hätten einfach ein einfaches Werkzeug gekauft wie einen neuen Hammer, aber in Wirklichkeit haben wir etwas reingebracht, was unsere ganze Unternehmenskultur und die Arbeit in unserem Team wirklich langfristig verändert hat. Und sicherlich nicht von Montagmorgen machen wir jetzt alles mit dem TFS und die Welt wird gut. So, es ist ein Prozess, wo man sich halt hinarbeitet und eben so ein Bildprozess zum Beispiel erstmal ganz einfach hält und dann immer weiter erweitert bis zum Setup und allen Phasen dazwischen. Windows Installer XML habe ich gerade gesehen, zum Setup bauen, ist ja die aktuell empfohlene Art und Weise, das zu tun. Visual Studio 2012 hat ja die alten Setup-Projekte nicht mehr drin. Das heißt also, der Windows Installer XML ist jetzt quasi die Möglichkeit, da ein Setup reinzubauen. Gut, wir haben jetzt Builds. Dann können wir ja endlich testen. Wie schon eben erwähnt, es ist ein separates Tool. Kann man so direkt sich besorgen oder wenn man Visual Studio mittlerweile in der Version Premium hat, da ist es jetzt dabei, kriegt man den Microsoft Test Manager. Zielgruppe Leute, die Vollzeit testen, fachlich testen. Ich gehe nochmal schnell zum Startbildschirm zurück. So sieht das aus. Microsoft behauptet, sie haben mit sehr vielen Testern gesprochen, bis sie sich auf diese Oberfläche geeinigt haben. Ja, das passt ja zu den Zielen, was Tester so machen. Und die erste Frage ist gleich, wo liegt der Team Foundation Server? Also man kann mit dem Tool nicht offline arbeiten, man braucht eine Verbindung zum TFS. Man wählt das Teamprojekt, in dem man unterwegs ist. Man kann das auch mal Vollbild machen. Es ist übrigens eine WPF-Anwendung und dann verbindet man sich mit dem Projekt. Wollen Sie wirklich? Ja. Das war übrigens gerade eine Animation. Ich zeige es nochmal. Mal WPF, Achtung. Nochmal. Ja. Sound muss man selbst machen, wird nicht mitgeliefert. Bevor man reinkommt in diesen Testmanager, braucht man einen sogenannten Testplan. Das ist erstmal nur eine organisatorische Einheit, also eine Zeiteinheit, in der wir mit vielleicht mehreren Testern gewisse Tests durchführen werden. Und in diesem Testplan werden die Ergebnisse auch später drin abgespeichert. So ein Testplan in einer agilen Welt würde tatsächlich der Länge des Sprints vielleicht genügen. Also sagen wir, das ist der Testplan für die nächste Version oder für den aktuellen Sprint. Testplan für Sprint 3, in dem sind wir gerade drin, und sagen, dass wir den dritten Sprint gerade testen wollen, hinzufügen. Er hat den angemeldeten User als Besitzer eingetragen und Microsoft scheut auch keine Kosten und Mühen, bereits das Enddatum des Tests zu berechnen. Ja, die wissen schon, wann wir fertig sind mit Testen. Der Algorithmus ist hochwissenschaftlich und rechnet das heutige Datum plus 7 Tage. Also die wissen schon, du wirst in 7 Tagen fertig mit Testen. Wenn man das ändern möchte, das geht natürlich, aber nicht in diesem Dialog, das wäre ja intuitiv. Per Doppelklick landet man dann in diesem Testplan und alles wird blau. Der Testmanager ist jetzt nicht das Tool, mit dem man sofort vertraut ist, wenn man es das erste Mal startet. Man muss es nur so ein bisschen verstehen. Es gibt hier links oben als Navigation erstmal mehrere Center. Ich kann also von diesem Testing Center in ein Lab Center umschalten, dann wird alles grün. Man kann auch wieder zurückschalten, dann ist alles wieder blau. Das Testing Center hat mit Testfällen zu tun. Das Lab Center hat später zu tun, wenn man Testumgebungen braucht, gerade auch virtuelle Maschinen, auf denen dann später automatische und manuelle Tests stattfinden sollen. Wir bleiben erstmal im Testing Center. Dann gibt es hier 4 Hauptbereiche, Tabs. Und das hier unten sind übrigens Untertabs. Also wenn ich da drauf gehe, habe ich jetzt andere Untertabs als eben noch hier. Macht Sinn, oder? Tabs, Untertabs. Es handelt sich auch noch um ein Multi-Document-Interface. Es könnten also mehrere Dinge gleichzeitig offen sein. Die sind aber immer Vollbild. Also man sieht gar nicht, dass dahinter noch was ist. Zu erkennen daran, dass irgendwann hier Open Items eine andere Zahl als die 0 hat, dann hat man im Hintergrund noch was offen. Ja, also beispielsweise, wenn ich jetzt einen neuen Bug erzeugen will, geht ja die Maske auf, das ist jetzt ein Open Item und ich kann jetzt trotzdem mir was anderes angucken. Er ist aber immer noch in Wirklichkeit da. So, wenn man das einmal verstanden hat, hat man Spaß mit dem Testmanager. Den gibt es, wie gesagt, schon länger und er ist eigentlich dafür da, professionelles Test-Case-Management zu erzeugen. Man würde sich jetzt Testfälle ausdenken, am besten noch beschreiben, wer wohin klicken soll, je nach Detailtiefe. Und dann würden Tester das ausführen und immer abhaken, was sie gemacht haben. Und das wäre alles ganz toll und schön. Es gibt nur ein kleines Problem mit strukturierten Tests. Es kostet Zeit. Und wenn wir von kurzen Zyklen reden, wie zum Beispiel in 3 Wochen soll neue Funktionalität programmiert und getestet und abgegeben werden, dann ist das wirklich schwierig. Man hat einfach nicht sehr viel Zeit zum Testen heutzutage. Es muss irgendwie schneller gehen. Und neu in diesem Testmanager ist, man kann sich ohne strukturierte Gedanken zu machen, ohne einen Testfall anzulegen, einfach erstmal drauf lostesten und dann später strukturiert werden, einen zweiten Schritt. Und das ist das coole Neue hier drin. Wie macht man das? Man geht einfach ganz nach oben und sagt, ich wollte schon immer mal ein bisschen testen. Der Knopf heißt Explore. Ich möchte die Anwendung erforschen. Und man legt einfach los. Links sehen wir jetzt den Testrunner. Der Testrunner ist der, der gleich Aufzeichnungen machen wird, während wir am Testen sind. Man beachte unten den Recording-Status. Er nimmt auf Wunsch Video und neuerdings auch Audio auf. Es hat sich als psychologisch vorteilhaft erwiesen, dass die Entwickler auch die Tonspur mitbekommen, während der Tester am Testen ist. Um tatsächlich dieses Leiden auch etwas mehr zu spüren, als nur durch E-Mails oder persönlichen Kontakt. Ja. Also künftig sieht ein Bug-Report so aus, da hängt dann so 60 Minuten Tonspur dran und dann kann man sich anhören, was der Tester einem da mit auf den Weg geben wollte. Wir haben lange Zeit mit Microsoft über Pro-Contra-Webcam diskutiert. Haben uns aber dagegen entschließen können. Man darf also immer noch das tragen, was man möchte, während man testet, ohne Angst zu haben, dass man da gesehen wird. Okay, wir starten den Recorder. Er hat so ein bisschen sich links angedockt. Das heißt, der Desktop-Bereich ist verkürzt. Neue Fenster gehen jetzt hier rechts auf. Und er ist eigentlich nur noch ein Notizzettel. Das heißt, was immer ich jetzt mache, wird aufgezeichnet. Ich starte erstmal einen neuen Internet Explorer. Ich soll mir unser Intranet-Portal angucken, hat man mir gesagt. Das ist aber ein hübsches Intranet-Portal. Und als Tester ist ja meine Aufgabe, irgendwas kaputt zu kriegen. Also ich klicke einfach wild herum, bis es abstürzt. Scheint alles gut zu klappen. Tolle Software. Vielleicht mal was löschen. Und es muss ja gar nicht unbedingt abstürzen. Es kann ja sein, dass mir Dinge irgendwie merkwürdig vorkommen. Zum Beispiel hier, created by niemand. Wie kann das denn niemand erzeugt haben? Und es ist auch keinem Kunden zugewiesen und überhaupt niemandem zugewiesen. Irgendwas ist da faul. Ich glaube, hier dürfte gar nicht non stehen. Das klingt für mich nicht richtig. So, da muss man jetzt hier ein bisschen Text schreiben, wenn man möchte. Man kann jetzt übrigens, das würde ich übrigens keinem Tester erzählen, ja. Man kann jetzt hier auch Formatierung nutzen. Bloß niemandem erzählen. Und wenn man hier weiter guckt, leider auch solche Dinge. So. Ja, wenn man also nicht möchte, dass seine Bug-Reports später irgendwann mal so aussehen, sollte man das keinem erzählen. Dann würde man als Tester jetzt noch ein oder mehrere Screenshots vielleicht anfügen. Tester sind ja speziell ausgebildet, jetzt wichtige Informationen korrekt zu erfassen für den Entwickler. Vielleicht das Startmenü oder so. So. Ja. Ja, man kann das Startmenü gar nicht genug häufig fotografieren. Vielleicht gibt es ja bald keins mehr. So, und dann nimmt man den Bereich, den man eigentlich haben wollte. Und hat jetzt auch hier einen Screenshot mit drin. Also man kann in diesem Notizfeld, wie gesagt, Mission, Formatierung, Screenshots. Man kann jetzt auch noch mit dem Rotstift drüber gehen. Man macht einfach einen Doppelklick auf die Grafik, die man hier drin hat. Es öffnet sich dann ein professionelles Malprogramm. Sofern man das installiert hat, wenn nicht, nimmt er Microsoft Paint. Aber auch hiermit kann man durchaus so Kleinigkeiten machen wie, ja, da kaputt. Ja, und so sieht künftig also ein Bug-Report vielleicht aus. Und jetzt sage ich noch Create Bug und es öffnet sich die Maske vom Team Foundation Server, um einen Bug anzulegen. Das ist jetzt eine normale Work-Item-Maske, das heißt, man kann die Felder hier drauf selber wählen und die Pflichtfelder und die Regeln. Aber jetzt kommt ein spannender Prozesspunkt, weil ein Bug anlegen ist so ein bisschen, es gibt zwei Ziele. Einerseits will ich doch, dass der Bug möglichst gut beschrieben ist, damit er sehr gut reproduziert werden kann. Andererseits weiß ich jetzt noch gar nicht, ob wir den Bug reproduzieren können und ob wir irgendwann entscheiden, ihn auch zu beheben. Vielleicht sagt ja jemand, ach, in dem Modul, das ist doch völlig unwichtig, machen wir nicht heil. Also wäre es ja tote Zeit, was ich jetzt reinstecke. Um das Problem zu lösen, schreibt der Testmanager eigentlich alles selber mit, was wir getan haben. Er fragt mich auch nicht, was hast du getan, wo hast du hingeklickt, er hat sich's gemerkt. Und er will nur noch einen Titel haben. Nicht mehr und nicht weniger. Als Tester muss ich mir da keine großen Gedanken machen. Ich habe ja Video und Tonspur gehabt und sage jetzt nur noch irgendwas Sinnvolles, dass der Entwickler auch versteht, was kaputt ist. So zum Beispiel. Vielleicht noch ein paar Ausrufezeichen. Ein paar Mal abrutschen auf die Eins. So, ja. So sehen Bugs dann wirklich aus. Vielleicht weiß man auch schon, wer es machen muss. So, rein. Und der Standard-Button ist nicht speichern und schließen, sondern speichern und Testfall erzeugen. Naja, jetzt, wo wir einen Bug gefunden haben, will ich doch vielleicht genau diese Situation künftig strukturiert jedes Mal abtesten. Das heißt, der manuelle Tester wird jetzt jedes Mal gucken, taucht auf dieser Maske ein sinnvoller Wert auf oder steht er immer noch non? Dann machen wir doch jetzt einen Testfall draus. Und das Schöne am Testfall ist, er hat sich genau gemerkt, was wir getan haben. Jemand hat irgendwo hingeklickt, okay, das ist ein sinnloser Schritt hier, das war mein Klick auf den Internet Explorer, den können wir rausoperieren. Jemand hat im Internet Explorer auf die Jump-List gedrückt, auch uninteressant. Er hat auf das Fenster gedrückt, wo ist denn der andere Schritt hin? Hätte man besser in dem Dialog vorhin mal aufgepasst, ich zeige das gleich nochmal, don't save, hier raus, nochmal create bug. Nämlich in diesem Dialog hat er schon automatisch gedacht, er ist clever. Ich kann nämlich wählen, wie viele der letzten Schritte ich unbedingt aufnehmen möchte. Das heißt, man hat ja verschiedene Schritte und kann sagen, welche davon will ich in die Aufnahme drin haben. Denn vielleicht teste ich ja schon seit einer Stunde oder so und will nicht eine Stunde Video anhängen, sondern wirklich nur die letzten 7, 8 Schritte. Das heißt, die ganzen Logfiles, die aufgenommen werden, die Videos werden entsprechend runtergekürzt. So, und jetzt weiß ich auch nicht genau, warum er mir so eine komische Vorschläge hier macht, aber wir wollen keinen neuen Bug anlegen, sondern wir testen einfach weiter. Testen weiter, gehen zurück auf die Webseite, klicken hier nochmal irgendwo drauf und sagen Delete diesmal. Hier hatten wir eben auch, ne? Wieder zurück. Escalate. Oh, jetzt stürzt er ab. Hilfe, noch viel schlimmer kaputt. Hatte ich schon gezeigt, dass man hier auch formatieren kann? Nee, ne? Ja. So, Screenshot dran. Malen. So. Bug erzeugen. Was hat er sich gemerkt? Du hast auf das Intranet-Portal gedrückt, du hast auf Back gedrückt. Meine Klicks auf der Webseite sind alle irgendwie weg, oder? Ich habe doch auf Escalate gedrückt gehabt. Ja, heute hat er meine Klicks nicht aufgezeichnet. Aber er hat sich gemerkt, dass er erst seitdem, wo wir das letzte Mal einen Bug erzeugt haben, die Aufnahme startet. Ah, Titel eingeben natürlich. Hilfe, noch kaputter. So. Speichern und schließen. Also es öffnet sich dieser Testcase-Dialog und ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass er die Schritte genau nicht sieht. Streng genommen müssten hier alle Klicks erscheinen und alle Mauseingaben, die wir gemacht haben. Egal, ob es eine Windows-Anwendung war oder eine Webseite. Der sagt dann, du hast hier drauf geklickt, du hast dort drauf geklickt. Man nimmt die Schritte vielleicht raus, die man irgendwie nicht so spannend findet oder die man meint, nicht zu dem Testfall dazugehören. Und man muss ganz wichtig noch ein Expected Result eingeben. Im Falle hier war es ja ein Absturz. Testcase, prüfe, dass Escalate nicht abstürzt. Erwartetes Ergebnis ist, es läuft. Stürzt nicht ab. Also als Erklärung, stürzt nicht ab. Das wäre das erwartete Ergebnis dahinter. Speichern und schließen. Jetzt haben wir vielleicht genug getestet für heute. Wir sagen Endtesting und kommen, wir kriegen so einen Abschlussbericht. Heute haben wir explorativ getestet, eine Exploratory Test Session. Wir haben insgesamt 2 Minuten 22 Sekunden lang aktiv getestet, der Rest waren wir in irgendwelchen Dialogen. Dabei haben wir 2 Bugs gefunden und aus einem der Bugs haben wir einen Testfall abgeleitet. Das sind die Informationen, die dem Entwickler zur Verfügung gestellt werden, wunderbar. Und wir sind zurück in unserem Testmanager. Und jetzt im Nachhinein können wir das noch strukturiert einsortieren, denn das war vielleicht ein Problem in einer der neuen Funktionen, die wir eingebaut haben. Also füge ich jetzt das Requirement aus unserem Backlog hinzu. Hier ist die flache Liste aller unserer Backlog-Items. Nehmen wir doch ruhig die Druckfunktion vom letzten Vortrag. Für jedes Requirement, was ich hier importiere, taucht hier ein eigener Ordner auf, eine sogenannte Test-Suite. Und jetzt kann ich die neuen Test-Cases einfach in diese Ordner rein verschieben und dann sind sie korrekt mit dieser Anforderung auch verdrahtet. Der Testfall 91, der Test-Case 91, weiß also, ich teste übrigens das Produkt-Backlog-Item 81 und es gibt auch einen Bug, der mich testet, weil das ist ja noch kaputt. Hilfe, noch kaputter, ja. Und wenn ich die 81 öffne, erzählt sie mir, es gibt neuerdings einen Testfall, nämlich die 91, die mich auch durchtestet. Also wir haben uns nicht viel Zeitaufwand im Voraus gemacht, wir haben uns nicht groß irgendwie Testfälle haben einfallen lassen, wir haben uns einfach drauf losgeklickt. Durch das Klicken haben wir eigentlich die Testfälle erzeugt im zweiten Gang und jetzt verdrahten wir die mit den Anforderungen, sodass man später diesen durchgängigen, ich sehe eine Anforderung, es wird kodiert und ich habe jetzt die Testcases, die drunter hängen, so wie es sein sollte, einen roten Faden habe dazu. So, dann muss man, oder man kann, wenn man möchte, eine Videofunktion einschalten. Das war vorhin aus, damit der Entwickler auch ein bisschen Videos sieht. Aber was bekommt der Entwickler eigentlich genau an Input geliefert? So, hier gibt es eben oben neue Query erzeugen. Ich möchte aus dem aktuellen Projekt alles, was nach einem Bug aussieht. Zum Beispiel Hilfe noch kaputter. Und das sind jetzt die Informationen, die ich als Entwickler bekomme. Das heißt, die genauen Klicks, wo hat er hingeklickt, werden hier alle aufgezeigt. Ich habe unter den Systeminformationen aktuelle Daten vom System, einige davon eher statisch, wie Betriebssystem. Andere sind Runtime-Daten, wie zum Beispiel 78% Speicher waren schon belegt. Vielleicht lag es ja gar nicht an mir. Das sind alles sehr sinnvolle Informationen. Als Entwickler kann man jetzt geeignete Schritte ableiten. Zum Beispiel sehe ich, die Tester haben bessere Hardware als ich. Kann ich mich beim Chef beschweren. Ja, die haben einen größeren Bildschirm, warum das? Ja, so sinnvolle Dinge ableiten. Und unter den Verknüpfungen, den Links, findet man die Test-Attachments. Nicht unter Attachments, wie man denken würde, sondern unter Links natürlich. Unter Links sind die Attachments. Und da findet man einmal die ganzen Screenshots, die dranhängen. Man findet die Systeminformationen, die wir hier links hatten, nochmal als XML-Datei. Man würde jetzt hier das Video sehen, wenn wir die Videoaufnahme geordert hätten, zusammen mit dem Audio. Man würde bei .NET-Anwendungen jetzt noch IntelliTrace bekommen. IntelliTrace ist ja diese Art Logfile oder Flugrekorder, der genau Events aus dem .NET-Framework mitschreibt und auch den gesamten Stacktrace liefert. Hätte man wirklich jeden Methodenaufruf, den die Anwendung gemacht hätte, mit Parameterwerten. Und das ActionLog. Und das ActionLog ist das, was Windows gesehen hat. Das sind die Klicks. Das war das Gleiche, was wir vorhin gesehen haben. Jemand hat einen Rechtsklick auf das eine Fenster gemacht, jemand hat auf Internet Explorer gedrückt, jemand hat auf FF Intranet Portal gedrückt, im Fenster Internet Explorer. Er sieht also genau die Klicks, die passiert sind. Die Gefahr, dass ein Tester also vergisst, einen Klick irgendwie aufzuschreiben, ist einfach nicht da. Oder bei modernen Bildschirmen mit Multitouch, vielleicht hat der Tester eine besonders lange Nase und ist versehentlich auf den Knopf gekommen. Das würde man jetzt hier sehen. Ja, also man ist da für alles gewappnet. Gerade bei modernen Geräten. Und gerade wenn man das IntelliTrace noch dazu schaltet für .NET, also die ganzen Stacktrace mitbekommt, gibt es eigentlich kaum einen Grund, warum man jetzt etwas nicht reproduzieren kann, was man geschickt bekommt vom Tester. Das ist die Testingstufe mit dem automatischen Build. Und wenn ich es richtig ernst meine, könnte ich noch eine Stufe weitergehen und sagen, wir testen in virtuellen Maschinen. Was dann passiert ist, ich habe so eine Testumgebung, vielleicht sind das zwei virtuelle Maschinen, SQL-Server und irgendwas darüber. Und wenn ich jetzt auf Create Bug drücke im Testmanager, friert er mir beide virtuellen Maschinen per Snapshot ein und hängt die quasi als Attachment an den Bug dran. Der Entwickler bekommt also als Attachment zwei virtuelle Maschinen, wenn man so will, macht einen Doppelklick drauf, dann kommen, sind sie sicher, dass wir nochmal die beiden virtuellen Maschinen für sie hochfahren sollen, jawohl. Und dann werden die kopiert, hochgefahren, in dem richtigen Zustand. Die Fenster sind noch alle offen wie beim Tester, also auch In-Memory-Screenshot, Snapshot. Man kann das Event-Log aufmachen, man sieht genau, wo wir stehen geblieben sind, etc. Man hat genau die Maschine, auf denen eben der Tester noch getestet hat. Das hätte er seinen Rechner persönlich vorbeigebracht. Das ist sozusagen die nächste Stufe, die nennt sich Lab-Management. Lab-Management gab es auch schon im 2010er TFS mit Hyper-V zusammen. Neu ist, dass man jetzt beliebige Maschinen nehmen kann und auch Nicht-Hyper-V-Maschinen. Man verliert zwar diesen ganzen Snapshot-Mechanismus, aber was man jetzt tun kann, ist, ich will einfach testen auf einer Maschine, egal ob automatisch oder manuell. Automatisch wären so UI-Tests zum Beispiel. Ich zeige einfach auf irgendeine Maschine, die ich da habe. Ich brauche Admin-Rechte auf die Maschine. Der Testmanager verbindet sich mit der Maschine, installiert von außen seinen Visual Studio Agent, den er braucht. Und in dem Moment startet er nochmal neu, konfiguriert sich die Registry ein bisschen um. Und danach kann man darauf UI-Tests laufen lassen, vollautomatisch. Es dauert ungefähr 10 Minuten, vielleicht weniger. Und man hat eine lauffähige Testmaschine, die man auch als Teil des automatischen Builds anstoßen kann, auf einer richtigen produktionsähnlichen Maschine sich durchzuklicken durch unsere Anwendung. Das ist eine super schöne Sache, nennt sich Standardumgebungen, Standard Environments in dem neuen Lab Management. Und innerhalb von 10 Minuten hat man eine Testmaschine konfiguriert und vollautomatisch laufen da die Tests durch. Und nachdem die fertig sind, wird der Tester informiert, dass er manuell testen kann. Und dann kann er manuell hier Gas geben. Wer es also noch nicht getan hat, unbedingt den Testmanager mal ansehen. Der Testmanager ist erstmal sehr gut, weil man ja als Tester nicht viel Arbeit hat zu beschreiben, was eigentlich schiefgelaufen ist, sondern man verpackt den Bug mit allen nötigen Zusatzinfos, inklusive Video. Der Entwickler kriegt sie dann. Wird die Datenbank des TFS dadurch ein bisschen größer? Ja. Hat man nach ein paar Monaten sehr viele Videos und sehr viel Speicher verschwendet? Ja. Kann, muss und sollte man das irgendwann aufräumen? Ja. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn man das wirklich nutzt, den Testmanager, die Datenbank oder die Tabellengröße vom Testmanagement irgendwann die Source Control locker übersteigt, weil man einfach viel mehr an Testdaten dann sammelt und Testprotokollen und Logfiles als irgendetwas anderes. Genau, also es ist schon mal gut für die Tester und Entwickler Bug-Reporting und man kann es reproduzieren, Geschichte. Man hat in dem Testmanager noch viele andere Vorteile, die gar nicht Teil unseres heutigen Vortrags tatsächlich sind. Aber zum Beispiel kann der Testmanager zusammen mit dem Bildprozess mir genau sagen, welche manuellen Testfälle relevant sind aufgrund der Codeänderung im .NET-Code. Der Build-Server weiß nämlich immer, welche Zeilen Code sich von Bild zu Bild geändert haben. Wenn ich also im Testmanager bin und ich habe mich einmal durch alle Testcases manuell durchgeklickt, hat er sich währenddessen gemerkt, welche Zeilencode ich durch das manuelle Rumgeklicke erwischt habe. Er berechnet also nachts auf dem Build-Server die Zeilen, die geändert wurden und kann jetzt jeden Morgen dem Tester sagen, aufgrund des neuesten Builds von deinen 20 manuellen Testanleitungen, die eine ist die du neu ausführen solltest, die anderen 19 sollten keine Auswirkungen haben. Also spart unheimlich Zeit des Testers und im Idealfall weiß er dann genau, was er testen soll und testet nicht womöglich etwas unnötigerweise. Klappt das immer und hundertprozentig? Naja, man sollte sich nicht nur darauf verlassen, ja. Aber es hilft zumindest zu priorisieren, weil gerade Entwickler sagen ja immer, ich habe nur in dem Modul was geändert. Woanders kann nichts kaputt sein und in Wirklichkeit fliegt an einer anderen Stelle was auseinander. Das kann man hiermit sehr schön feststellen. Ändert man was in der Basisklasse, naja, dann werden wahrscheinlich alle Testcases aufleuchten, dass sie neu getestet werden wollen. Das ist aber erwartetes Verhalten. Frage, jawohl. Wie startet es aus mit SQL Server Stored Procedures? Was genau? Achso, jetzt für diese Codeänderungsgeschichte. Nee, die geht nur auf .NET-Code. Es wird ausschließlich .NET-Code analysiert, der vom Build-Server angefasst wird. Keine Stored Procedures auf der SQL-Server-Seite, kein Nicht-.NET-Code, es ist wirklich rein für .NET. Nennt sich die Test-Impact-Analyse, läuft als Teil des Build-Servers auf der einen Seite, um die Codeänderung zu merken, und in dem Test-Manager, während man sich durchklickt, nimmt er das im Hintergrund insgeheim auf, um zu wissen, welche Zeilen man berührt hat. Klappt aber, wie gesagt, nicht auf der Datenbank-Seite, das ist richtig, ja. Genau. Aber als Tester teste ich auch keine Stored Procedures, sondern, also wenn man nur eine Stored Procedure geändert hat, ist die Frage, ne? Genau, ja, dann kriegt man es nicht mit, das stimmt. Es ist eher nur eine Hilfe, um Code-Auswirkungen da zu merken. Gut, ich schlage also vor, wer es nicht getan hat, guckt sich den Testmanager an. Dieses explorative Testen, was wir gerade gemacht haben, also das einfach nur durchklicken durch eine Anwendung, sollte man immer zusätzlich zu seiner Teststrategie einfach nochmal machen. Viel zu selten macht man das. Meistens verlässt man sich auf irgendwelche Testfälle, die man mal entworfen hat und vergisst, dass die eigentlich gar nicht mehr das Kundenverhalten unbedingt 100% nachbilden. Einfach mal durchklicken ist die Devise. Professionell heißt das, wie gesagt, exploratives Testen und nicht nur einfach durchklicken, aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Man testet vielleicht bestimmte Module und so weiter und man kann eben einfach mal loslegen und danach erst die Testfälle automatisch schreiben lassen. Das Motto lautet also klicken statt tippen. Warum soll ich stundenlang Testfälle schreiben, wenn ich mich auch durchklicken kann und er schreibt danach den Testfall für mich? Ist doch irgendwie viel schöner. Das war der Testmanager. Wir wollen nun das Thema Essen etwas näher inspizieren. Und zwar genau eine Stunde. Das heißt, wir sehen uns um 14 Uhr wieder mit vollem Magen. Das wird dann natürlich die beste Zeit hier in den Sesseln. Bitte ordentlich Kaffee vorher trinken, nicht, dass ich darauf noch hinweisen muss dann. Ich freue mich dann wieder in der Stunde, Sie wiederzusehen. Guten Hunger und bis gleich.